Es wird heißer auf der Erde. Und auf einem Kontinent geht das besonders schnell. In Europa.
Das steht in einem neuen europäischen Klimabericht.
Da drängt sich die Frage auf, was wird unsere neue Regierung tun, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen?
Und darum geht's in dieser Folge.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Anne Breger.
Und ich bin Aglaya Dahne. Wir sind aus dem Team der Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Und das ist die wichtigste Aussage aus dem neuen europäischen Klimabericht.
Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt und gerade sein wärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt hat.
Und das war die Meteorologin Florence Rabier vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage.
Sie hat mitgeschrieben an dem Bericht, der kommt vom EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus und der Weltwetterorganisation. Und der Bericht macht klar, wie tief wir schon in der Klimakrise stecken.
Er listet auch nicht nur auf, wo überall Hitze, Dürre und Regen im letzten Jahr in Europa extrem waren, sondern auch, welche Folgen das für uns Menschen hatte.
Bei schweren Stürmen und Überschwemmungen sind mehr als 300 Menschen gestorben. Besonders viele Opfer gab es in Spanien, in Valencia. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Bilder von diesen Sturzfluten dort im Herbst.
Insgesamt waren mehr als 400.000 Menschen von den Folgen solcher Wetterextreme betroffen. Zum Teil sind sie es ja auch jetzt noch. Und es sind Schäden entstanden in Höhe von mehr als 18 Milliarden Euro.
Und auch dieses Jahr ist das Wetter schon wieder dabei, in Extreme zu gehen. Davor warnen auch Politikerinnen und Politiker.
Wir haben in Europa ein echtes Problem mit dem Klimawandel. Und das merken wir auch gerade in diesem Frühjahr. Nicht nur in Deutschland ist es außergewöhnlich trocken. In Osteuropa ist das noch schlimmer.
Das ist Peter Liese von der CDU. Der ist umweltpolitischer Sprecher der Mitte-Rechts-Fraktion EVP im EU-Parlament.
Aber wie sieht's in der deutschen Politik aus? Nimmt die bald neue Bundesregierung den Klimawandel als Problem ernst genug?
Wir haben uns angeschaut, was die drei Parteien, CDU, CSU und SPD, für die nächsten 4 Jahre planen in ihrem Koalitionsvertrag.
Aber das ist ein wichtiger Hinweis, das ist noch ein Entwurf. Darüber entscheiden alle drei Parteien. Die CSU hat zugestimmt. Bei CDU und SPD kommt die Entscheidung Ende April.
Und jetzt zum Inhalt. Was steht da drin zum Thema Klima?
Ja, was steht nicht drin?
Das hat man vielleicht in den letzten Tagen auch schon mitbekommen. Das Thema Klima ist für die neue Bundesregierung jetzt kein Top-Thema. Der Koalitionsvertrag hat mehr als 140 Seiten. Das Wort Klimaschutz fällt spät und dann insgesamt 16 Mal. Bei der Ampelregierung war das anders. Da kam das Wort fast 3-mal so häufig vor.
Ja, es gab auch schon einiges an Kritik am Koalitionsvertrag von Umweltverbänden wie dem WWF, Greenpeace, der Deutschen Umwelthilfe oder auch von Grünen-Chef Felix Banaschak. Dessen Partei hatte ja vor ein paar Wochen noch zugestimmt, dass die neue Regierung hohe Schulden machen darf, unter anderem um Industrie und Gebäude so umzubauen, dass weniger Treibhausgase entstehen.
Und wir haben Ihnen mit den 500 Milliarden Euro die Grundlage dafür gegeben, dass das Geld zur Verfügung steht, Klimaschutz wirklich umzusetzen. Sie wollen es nicht nutzen. Es fehlt der politische Wille und das ist eine schlechte Nachricht für die Zukunft unseres Landes und für die Zukunft unserer Kinder und Enkel.
Eine wichtige Nachricht im Vertragstext ist auf jeden Fall, Union und SPD stehen zu den bisherigen deutschen und europäischen Klimazielen. Das heißt, sie wollen weiterhin erreichen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird.
Aber wie wollen sie da hinkommen? Also reichen die Pläne dafür aus?
Ich sag mal so, teils, teils. Also einige Vorhaben helfen beim Erreichen der Klimaziele, andere schaden aber auch. Wir haben uns die verschiedenen Bereiche angeguckt, die für den Klimaschutz besonders wichtig sind.
Mobilität.
Das Deutschland-Ticket bleibt bis 2029 auch zum aktuellen Preis. Und so soll dafür gesorgt werden, dass Leute ihr Auto stehen lassen und Bus und Bahn nutzen. Und der Kauf von E-Autos soll wieder finanziell gefördert werden.
Gleichzeitig setzt die wohl künftige Regierung auf Subventionen, die klimaschädlich sind. Sie will zum Beispiel die Pendlerpauschale erhöhen. Das ist ein Steuervorteil, der Leuten nützt, die Auto fahren, sprich das fördert Abgase.
Und Landwirte sollen den Diesel für ihre Traktoren und Maschinen wieder billiger bekommen durch staatliche Zuschüsse, die eigentlich gerade erst abgeschafft worden waren.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert hat beim Sender Phoenix gesagt, dass die Pläne aus ihrer Sicht in die falsche Richtung gehen.
Gerade im Verkehrssektor brauchen wir natürlich sehr viel mehr Maßnahmen,
Ein Tempolimit wäre natürlich toll. Die Elektromobilität will man fördern, das ist gut. Deutschland-Ticket wird beibehalten, ist auch gut, müsste aber eigentlich billiger werden, um es sozialgerechter zu machen. Und auch der Schienenverkehr, natürlich, der muss schnell gefördert werden.
Zur Einordnung, Kempfert ist Professorin an der Uni Lüneburg und arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und sie untersucht, wie sich Verkehrspolitik, Klimapolitik und Energiepolitik auf die Wirtschaft auswirken.
Energie.
Auch wenn Friedrich Merz im Wahlkampf Windenergie noch schlecht geredet hat, im Koalitionsvertrag steht, der Ausbau erneuerbarer Energien soll weitergehen.
Es sollen aber auch neue Gaskraftwerke gebaut werden und die setzen klimaschädliches Kohlendioxid frei. Andreas Jung, bei der Union zuständig für Klima- und Energiepolitik, sagt, das ist aber nötig, weil ja nicht immer Wind weht und auch nicht immer die Sonne scheint.
Wir brauchen für die erneuerbaren Energien auf absehbare Zeit einen verlässlichen Partner. Wir steigen aus der Kohle aus, die Kernenergie ist abgestellt und deshalb brauchen wir als verlässlichen Partner für einen Zeitraum noch die Gaskraftwerke.
Und damit diese zusätzlichen Gaskraftwerke nicht ganz so viel erderwärmendes CO2 freisetzen, will die Koalition Technik einsetzen, um CO2 aus diesen Abgasen von Kraftwerken rauszufiltern und aufzufangen. Die Technik nennt sich CCS. Carbon Capture and Storage. Und das aufgefangene CO2, das soll in Zukunft verpresst werden in den Meeresboden der Nordsee. So sehen die Pläne von Schwarz-Rot das vor.
Und da sagen viele Fachleute, CCS, das ist schon sinnvoll, vor allem für Bereiche, wo Emissionen wirklich schwer zu vermeiden sind. Und da wird zum Beispiel die Zementindustrie genannt.
Aber die Koalition will CCS ja eben auch für Gaskraftwerke erlauben, obwohl man Strom auch anders produzieren könnte.
Ja, da sagen Klimaschützende, dass man den klimaschädlichen Gassektor so auf lange Sicht subventioniert. Und Gaskraftwerke mit CCS, davon sind zwar weltweit einige im Bau, zum Beispiel in Norditalien, aber auf kommerzieller Ebene läuft bislang noch keins.
Kommen wir vom Gas zur Kohle. Da hat Andreas Jung von der CDU vorhin gesagt, wir steigen aus der Kohle aus. Allerdings dauert das noch ein bisschen. Da steht im Koalitionsvertrag das Datum 2038, was es auch vorher schon als altes Datum gab. Besonders ambitioniert ist 2038 als Ausstiegszeitpunkt nicht, nur mal so als Vergleich. Großbritannien, als ja auch ein altes Kohleland, hat letztes Jahr das letzte Kohlekraftwerk dicht gemacht.
Einige Fachleute fordern, früher auszusteigen, 2030. Sie sagen, mit Kohle Strom zu erzeugen, das lohnt sich bis 2038 eh nicht mehr. Das wird dann zu teuer sein, weil man für den Ausstoß von CO2 bezahlen muss. Und dieser CO2-Preis, der wird immer höher. Das Argument ist bekannt, aber SPD und Union wollen den Ausstieg trotzdem nicht vorziehen.
Noch ein interessanter Punkt beim Thema Energie ist die Rückkehr der Kernenergie. Die kommt im Vertragsentwurf nicht vor. Das war ja eine lautstarke Forderung von Friedrich Merz und Markus Söder im Wahlkampf. Aber die Union hat sich offenbar von der Idee verabschiedet, doch noch wieder neue Atomkraftwerke zu bauen.
Gebäude und Heizen.
Was haben sich die Parteien im Wahlkampf am Heizungsgesetz abgearbeitet?
Im Koalitionsvertrag steht jetzt wörtlich, dass die Parteien das Heizungsgesetz abschaffen wollen. Wobei, das Heizungsgesetz gibt es so gar nicht. Also gemeint ist da ein Paragraph aus dem Gebäudeenergiegesetz. Dieser Paragraph war eingeführt worden von der Ampelregierung und der sollte helfen, dass eben nach und nach nicht mehr mit fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas geheizt wird.
Die vermutlich neue Regierung will da also noch mal ran, will da was ändern. Aber was das jetzt genau für Verbraucherinnen und Verbraucher heißt, ist ziemlich unklar. Möglicherweise können dann Leute, die Häuser bauen oder Wohnungen besitzen, doch länger neue Gasheizungen einbauen als aktuell vorgesehen.
Wenn sie denn das überhaupt noch wollen, weil es wird absehbar ziemlich teuer, in Zukunft noch mit Gas zu heizen.
Emissionshandel und Klimageld.
Dieser Bereich hängt mit Heizen direkt zusammen und mit Autofahren.
Und zwar so, in der Europäischen Union, da startet 2027 eine neue Stufe des Emissionshandels. Oder einfacher ausgedrückt, es wird teurer, klimaschädliches CO2 freizusetzen.
Also Benzin und Diesel tanken oder Heizen mit Öl und Gas, das kostet dann mehr. Der Volkswirt Achim Warmbach vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat dazu Zahlen.
Also dieser neue Emissionshandel, da kam heute aktuell eine Studie raus, das sind dann an der Tankstelle 40 Cent auf den Liter. Bei den Heizkosten für so einen Vier-Personen-Haushalt sind es 600 Euro. Das ist eine ziemliche Belastung.
Allerdings versichern Union und SPD im Koalitionsvertrag, dass sie besonders belastete Haushalte finanziell unterstützen.
Sie sagen aber nicht wie. Im Wahlkampf hatten SPD und Unionsspitzenkandidat Merz noch versprochen, dass sie ein Klimageld einführen wollen. Die Idee beim Klimageld ist, wir nehmen Geld ein, etwa über die CO2-Abgabe, und das geben wir als Klimageld an die Bürgerinnen und Bürger weiter. Vor allem an Leute, die nicht so hohe Einkommen haben, die es also brauchen. Im Koalitionsvertrag kommt das Wort Klimageld aber nicht vor.
Stattdessen ist dann von anderen Entlastungen die Rede, zum Beispiel davon, den Strompreis vom Staat aus zu senken oder es zu fördern, wenn Leute zum Beispiel ihr Haus Wärme sanieren.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Kempfert überzeugt das nicht.
Die soziale Gerechtigkeit, die vermisse ich da schon bei dem Programm. Ohne ein Klimageld, ohne einen entsprechenden Ausgleich, ist das nicht wirklich dann sozial gerecht, wenn man die CO2-Preise erhöhen will. Und nur die Strompreise zu senken, hilft Niedrigeinkommensbeziehern nicht. Die brauchen gezielte Förderung, auch gerade was das Heizen angeht oder die energetische Sanierung oder auch bei der Verkehrswende.
Sozialer Ausgleich, indem man zum Beispiel den Strompreis senkt, da sagt sie im Interview mit dem Deutschlandfunk, das ist teuer und das ist Gießkanne. Davon profitieren nicht unbedingt die, die es wirklich nötig haben, sondern zum Beispiel auch reiche Leute.
Wälder und Moore.
Die sollen beim Klimaschutz mithelfen und sollen so geschützt werden, dass sie mit dem Klimawandel besser zurechtkommen. Deswegen will die neue Bundesregierung unter anderem das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz weiterführen und in den kommenden Jahren dafür auch weiterhin die schon geplanten mehreren Milliarden Euro ausgeben für Waldschutz, Waldumbau und für Wiedervernässung von Mooren.
Gleichzeitig könnte Naturschutz schwieriger werden. Im Koalitionsvertrag steht auch, dass die neue Bundesregierung das Klagerecht für Verbände reformieren will. Und das würde auch Umweltverbände treffen. Also für die könnte es schwieriger werden, im Namen des Naturschutzes zu klagen. Zum Beispiel, wenn ein Wald für eine Straße abgeholzt werden soll.
Ziehen wir mal Bilanz. Es stehen etliche Dinge zum Thema Klima in diesem Koalitionsvertrag. Aber unterm Strich reicht es aus, um die Klimaziele rechtzeitig zu schaffen.
Also für den Unionspolitiker Jung ist Geschwindigkeit nicht das wichtigste Kriterium.
Entscheidend ist, dass wir diesen Weg mit Akzeptanz verbinden. Die Botschaft ist nicht weniger Tempo, sondern mehr Akzeptanz.
Wir werden sehen, ob Union und SPD es mit ihren Plänen schaffen, die Bevölkerung mitzunehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität.
Und zum Schluss lassen wir die Wirtschaftsforscherin Claudia Kempfert ein Fazit ziehen. Sie wünscht sich schon mehr Tempo.
Also da gehen so ein paar Sachen zwar in die richtige Richtung, aber alles viel zu zaghaft, viel zu vage und vor allen Dingen viel zu langsam.
Was geht?
In dieser Rubrik schauen wir unter anderem, was man im Alltag machen kann, um den Planeten und natürliche Ressourcen zu schonen.
Und diesmal bringen wir Farbe in euer Leben. Also zumindest dann, wenn ihr zu den Leuten gehört, die an Ostern gerne Eier färben.
Ja, man kann natürlich bunte Eier einfach kaufen oder Lebensmittelfarben kaufen zum Eierfärben.
Da gibt es allerdings Farbstoffe, die sind zwar zugelassen als Lebensmittelfarben, also mit so Nummern wie E102 oder E110. Die werden aber aus Erdöl hergestellt und die stehen trotz dieser Zulassung, die sie haben, zum Teil im Verdacht, krebserregend zu sein. Und die können auch für Kinder oder für Menschen mit Allergien bedenklich sein.
Wer trotzdem bunte, hartgekochte Eier möchte zu Ostern, kann auch selber färben mit Sachen, die man vielleicht sowieso im Haus hat. Aus denen stellt man dann einen farbigen Sud her und da legt man die Eier rein.
Es dauert allerdings ein bisschen länger als bei so künstlichen Farben, so eine halbe Stunde. Oder man kann die Eier auch gerne mal über Nacht im Farbsud liegen lassen für intensivere Farben.
Die Natur hat einiges an Farben zu bieten. Kurkuma zum Beispiel, das haben ja manche im Gewürzregal, färbt Eier gelb. Und blau kriegt man hin mit Blaubeeren oder Rotkohl.
Der ja auch Blaukraut genannt wird.
Ja, grün zum Beispiel geht mit Spinat, mit Brennnesseln oder haben ja auch jetzt viele zu Hause, Matcha.
Ist ein bisschen teuer dann,
ja,
ne?
Ja, muss man wollen. Rot geht auch und zwar mit roter Beete, Hibiskus oder Holundersaft.
Da gibt es im Netz etliche gute Anleitungen zu, also schaut gerne mal in unsere Shownotes der Folge. Je nach Anleitung braucht man dann übrigens auch noch Essig oder Natron.
Aber man sollte wissen, es wird nicht so richtig knallig. Ne? Die Farben, die sind schon sanft, pastellig.
Pastellig, das kann ja auch sehr hübsch aussehen.
Total, total. Wir packen euch einen Link mit Färbetipps in die Shownotes. Was ich mich aber oft frage, wie lang sind hartgekochte Eier eigentlich haltbar? Also weil so viele Eier, wie man ja oft färbt an Ostern, die isst man ja nicht in diesen Tagen.
Das stimmt. Ich habe mich da schlau gemacht. Also man muss da unterscheiden. Wenn man industriell gefärbte Eier im Laden kauft, dann können die bis zu 3 Monate lang ohne Kühlung haltbar sein, weil die oft so regelrecht lackiert sind. Und der Lack, der dichtet die Eierschalen luftdicht ab und das erhöht dann eben die Haltbarkeit. Selbst gefärbte Eier, die sind nicht so lange haltbar. Also die sollte man dann nach dem Mahlen verstecken, finden und im Osterkorb präsentieren, dann doch recht fix in den Kühlschrank packen und innerhalb von 2 bis 4 Wochen essen.
Ja, immerhin.
Ja, stimmt.
Also falls ihr noch Inspiration braucht für Rezepte mit hartgekochten Eiern, auch da gibt's Links in den Shownotes.
Der Blick in unsere Shownotes, der empfiehlt sich immer, in diesem Fall besonders dann, wenn ihr Bock auf Eiersalat mit Joghurt habt.
Okay, das ist eines der Rezepte.
Ja.
Anne, abgesehen davon, dass du jetzt weißt, was du mit den Eiern machen kannst, was nimmst du mit aus dieser Folge?
Was ich spannend fand, war so im Bereich Verkehr. Also wie viel teurer bald Benzin wird wegen dieser neuen Stufe, die demnächst im Emissionshandel in Europa kommt. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch, dass es das Deutschland-Ticket weitergeben wird und dass das erstmal auch gleich teuer bleibt. Und wie sieht's bei dir aus?
Ich bin erleichtert, dass ich jetzt weiß, dass ich nicht alle hartgekochten Eier bis Ostermontag gegessen haben muss. Ey, 2 bis 4 Wochen, easy.
Ja, das ist schaffbar.
Deine Minute Natur.
Aglaia und Anne verabschieden sich. Danke an unseren Redakteur Matthias Wurms und an unseren Soundtechniker Shukri Gustmann.
Das letzte Wort haben diesmal die Osterlämpchen.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.